Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer wunderbaren harmonischen Wertschätzung, denn ich spreche über Yoshi's Crafted World und zwar mit dem Sebastian. Hallo Sebastian.
Und jetzt nur, weil wir über Yoshi sprechen, muss es harmonisch sein?
Ja, ja.
Ist das,
muss es.
Ist es so viel,
ist unweigerlich.
Ist es so viel Kitsch, dass es komplett alles abgeschmirgelt hat, alle Ecken und Kanten an deinem Geist? Hat es dich in einen bräsigen Schlaf gelullt, voller glucksender, fröhlicher Geräusche?
Also, weißt du, man kann durchaus kritische Dinge über das Spiel sagen, werden wir auch. Aber es möge sich jeder Mensch herausgefordert fühlen, dieses Spiel zu spielen und dabei nicht irgendwann zwischendrin zu lächeln. Ich halte das für unmöglich.
Ach, sehr schön. Na gut, dann kommen wir doch zur Inszenierung und so weiter. Aber Yoshi's Crafted World, das neue Yoshi-Spiel, wieder mit so einer Art visuellem Gimmick. Es gab ja schon diese geknüpfte, gehäkelte Yoshi-Geschichte.
Woolly World. Ah ja, gespielt. Auf der Wii U damals noch. Genau. Ja, wer es nicht kennt, also ne, Yoshi, das ist das Reittier von Mario, das ist dieser kleine grüne Schildkrötendrache, also ne, dem offiziellen Kanon nach ist Yoshi ein Schildkrötendrache und der kriegt jetzt seine eigenen Spiele, das sind Jump'n'Runs, es hat ein bisschen die Eigenart insbesondere, dass Yoshi erstens nicht nur springen kann, sondern er kann sich so noch doppelt hochstrampeln, ja, also so einen Sekundenflug ausführen, indem er mit den Füßchen strampelt und er kann Gegner fressen und in Eier umwandeln und diese Eier, die kann man eben dann als Geschosse benutzen. Das sind so die Kernunterschiede mechanisch gesehen zu Mario-Spielen. Und die letzten beiden Yoshis, hast du schon gesagt, haben jeweils ein ästhetisches Gimmick. Das letzte Woolly World, das war halt wie eine Welt, die aus lauter Strickwaren ja, gebastelt ist. Und die Crafted World, die ist im Grunde genommen ja das Gleiche, nur diesmal halt mit Pappe. Das heißt, es ist eine Welt, die aussieht, als ob sich da irgendjemand hingesetzt hätte mit Pappkartons oder auch mit Cola-Dosen, Milchkartons und ähnlichem, hätte sie alle auseinandergeschnitten und mit Tesa und Kleber daraus diese Welt gebastelt.
Okay. Das ist ja direkt dreist kopiert von Media Molecule, die damals das Tearaway gemacht haben für die Vita ursprünglich.
Wenn du so willst, könntest du ja auch sagen, dass das Woolly World schon Sackboy abgekupfert hat. Das ist quasi überall, vorne und hinten wird da geklaut. Ja? Da sitzt jemand bei Nintendo und sagt so, ah, die PlayStation haben sie eh nur gemacht, weil wir sie damals nach Hause geschickt haben. Also können wir uns mal ein bisschen.
Nein, es ist halt ein visuelles Gimmick, ein Theme, eine Herausforderung wahrscheinlich, gerade für die ganzen Level-Artists und die Grafikdesigner. Sieht es denn hübsch aus?
Ist absolut brillant. Die Ästhetik ist echt das Allerbeste an dem Spiel, von vorne bis hinten. Also zum einen sind so die typischen Figuren, die in diesen Yoshi-Spielen immer wieder auftauchen, gibt es diese Shy Guys, heißen die, glaube ich, das sind so kleine Wichtel mit so weißen Masken. Es gibt die Schnuffelchen, das sind so kleine mopsige Hündchen, die da rumspringen. Yoshi selber, die sind alle unfassbar knuffig und niedlich. Und also Yoshi ist eh so ein Viech, seitdem der damals in Super Mario World aufgetreten ist, liebe ich Yoshi. Also das einzige Mal, dass ich auf der Tokyo Game Show versucht war, mich in eine dieser unglaublich langen Schlangen zu stellen, die dort vor den Merchandising-Ständen warten, war tatsächlich, um mir so einen Stoff-Yoshi zu holen. Habe ich dann nicht gemacht, war ich dann doch zu bequem zu, mich da so lange anzustellen, mal abgesehen davon, dass du beruflich da ja auch noch was anderes zu tun hast, als in Schlangen zu stehen, also oder in dieser Schlange. Aber ja, ich liebe Yoshi und die ganzen Viecher sind total toll. Und diese Crafted World ist halt wirklich geil. Also man hat das Gefühl, ich habe keine Ahnung, ob da Informationen zu vorhanden sind, aber ich habe das Gefühl, die haben sich wirklich vorher hingesetzt und haben gesagt, okay, wir probieren es erst, das zu basteln, damit es auch wirklich hinterher funktional eine Welt ist, die man so basteln könnte. Weil du schaust dir das an und dann es ist es also wirklich brillant, kreativ in der Art und Weise, wie auch improvisiert wird, um bestimmte Sachen darzustellen. Da bist du halt in so einem Raumschiff und das soll dann halt so eine Glaskuppel haben und das ist dann so eine aufgeschnittene Plastikgetränkeflasche. Und das sieht aber aus, als könnte man das wirklich exakt so zusammenbasteln. Und
cool.
hat dann auch noch so nette Gags, die dann halt dir immer wieder verdeutlichen, hey, guck mal, das sind wirklich Alltagsgegenstände, aus denen diese Welt zusammengebaut ist. Das ist am deutlichsten, jeder Level, der lässt sich zwar quasi zweimal spielen und die zweite Variante, da siehst du den Level von hinten. Und dann sind halt auf einmal da die ganzen Papprückseiten zu sehen und dann kleben da auf einmal noch Preisschilder drauf und ähnliches. Also super, super konsequent. Boah,
da musst du mir ganz kurz visualisieren helfen. Die Spielwelt ist 3D, ne? Das Gameplay ist 2D.
Genau.
Und was heißt dann von hinten sehen? Ist die Kamera dann auf der anderen Seite? Funktioniert das überhaupt?
Genau. Also du siehst den Level quasi in der Kamera von der Seite. Und das ist natürlich so eine Pappkulisse, ne? Mhm. Das heißt also, da steht zum Beispiel dann, das sind grün angemalte Teller und die sollen grüne Hügel darstellen. Und wenn du dann aber den Level quasi umgekehrt spielst, ist die Kamera jetzt nicht mehr vorne auf diese Kulisse gerichtet, sondern dann siehst du das Ganze von hinten und dann siehst du diese grünen Berge auf einmal. Da siehst du nur noch, dass das aufgeschnittene Pappteller sind von hinten, ja, weil sie nicht mehr grün angemalt wurden auf der Rückseite. Sie sind jetzt so ein bisschen im Vordergrund und dann kannst du halt sehen, oh, guck mal, da kleben jetzt eben noch diese Preisschilder da in Yen ausgezeichnet hinten drauf. Und
machen Sie da perspektivisch irgendwas? Weil ich kann mir vorstellen, dass alles, was so im Hintergrund Kulisse ist, dann ja das Gameplay verdecken würde. Sorry, dass ich jetzt darauf so rumhake, aber mein innerer Sherlock Holmes wird gerade nervös.
Die Level haben ohnehin mehrere Ebenen sozusagen. Also du hast auch mal einen Abschnitt, wo du quasi in die Tiefe des Raums reinläufst und dann folgt dir die Kamera halt und blendet alles aus, was zu nah dran gewesen wäre.
Ach so. Ja,
und dadurch hast du halt quasi immer auch ein paar Vordergrundobjekte, die dann halt vielleicht da unscharf entlang ziehen oder auch nicht. Ne? Und dann geht die Kamera mal weiter raus, dann kannst du das auch sehen und du siehst halt dann die so aus so einer Perspektive, die so schräg oben angesiedelt ist, so die Kamera schräg oben, die dann von oben da reinschaut. Das heißt, dann kannst du die Rückseite dieser Teller sehen und dein Yoshi ist dann aber mittig im Bild irgendwo und läuft da lang.
Zu dieser ganzen Spielwelt, das ist schon dann auch wirklich konsequent durchexerziert, dieses Design. Das ist alles schlüssig. Es gibt nicht plötzlich irgendeinen, wir müssen das Level-Design jetzt hinbekommen, deswegen designen wir irgendwas und geben ihm eine Papptextur. Es ist schon das ist konsequent durchgezogen, dass es wirklich schlüssig Sinn ergibt.
Ja, das Einzige, was halt natürlich ist, es gibt halt sowas wie bewegliche Plattformen, ne? Die dann auf so einem Schienensystem oder auf sowas, das sieht aus wie so Gummibänder und so entlanglaufen. Das ist, also es ist 100% konsequent in der Hinsicht, dass man sagt, okay, das sieht tatsächlich aus wie etwas, das ist aus Alltagsgegenständen gebastelt und das könnte so auch funktionieren. Aber wie das dann zum Beispiel angebracht ist, wie die Statik funktioniert, da sind dann so Wölkchen. Die Wölkchen sind zum Beispiel, die sehen aus wie aus Papier ausgeschnitten und zusammengepappt. Aber die hängen dann nominell an kleinen, dünnen Nähgarnfäden von der Decke. Und du siehst schon diese Fäden, an denen die Wölkchen hängen und so. Aber es ist dann zum Beispiel nicht mehr schlüssig, wo ist das befestigt oder wie kann sich das bewegen oder wenn da eine Windmühle ist, die sich dreht, wo kommt der Wind her oder warum dreht die sich, ne?
Das klingt schon alles ganz cool. Das erinnert mich nämlich ein bisschen an dieses Supraland. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, so ein Metroidvania-Spiel, wo auch aus Deutschland, wo es sehr viel um das Erkunden einer Miniaturwelt geht.
Das waren doch die uns Codes geschickt haben und gesagt haben, Jochen kriegt keinen, weil er Metroidvanias nicht mag.
Ganz genau. Und die haben eben auch dieses Setting. Alles ist praktisch eine Miniaturwelt und sie benutzen auch sehr viele Assets, eben übergroß. Aber trotzdem gibt es normale Tische, normale Rohre. Also dieses Szenario wird in diesem Spiel nicht konsequent genug durchgezogen und für mich ergibt es einen krassen Bruch. Und das finde ich sehr schön, dass bei dem Spiel offensichtlich wirklich das alles nahtlos ist, dass wirklich dieses Thema, dieses Designthema von den Entwicklern konsequent durchgezogen wurde. Das finde ich echt wichtig. Das war ja auch bei Jani echt toll. Das hatte ja auch seine Aha-Erlebnisse. Wie bei deinem Spiel jetzt mit der Pappe war es halt da so, da zieht man an einem Garn und es wickelt sich was auf. Ah. Oh.
Genau. Ach, Jani, das ist das aus dem EA-Spiel, das heißt ja. Unraveled, genau.
Woody's World und Unraveled werde ich immer wieder verwechseln.
Das ist ja kein Problem. Nur, dass die Leute draußen informiert sind.
Ja.
Ja, ja, genau. Also in der Hinsicht ist es wirklich, wirklich toll. Und es wirkt sogar, habe ich festgestellt, auf einem großen Fernseher noch schöner. Also ich habe es wie immer, wenn ich auf der Switch spiele, spiele ich meistens in dem Handheld-Modus. Und selbst da ist es schon sehr, sehr hübsch. Und das dann mal in groß zu sehen, dann fallen einem feine Details noch besser auf. Also manchmal sind ja auch Spiele grafisch noch mal ein bisschen hübscher, wenn sie da auf dem Fernseher laufen, beziehungsweise wenn die Switch in ihre Dockingstation ist, wo dann die Energieversorgung noch mal ein bisschen stärker ist. Und da weiß ich nicht, aber da kamen mir Sachen vor. Da gibt manchmal zum Beispiel, da ist so so Würfel, die sind wie mit so einem schillernden Kies bestreut. Das sieht aus wie dieses Zeug, was man bei Modelleisenbahnen kaufen kann. Ne? Da gibt es ja so gekörnte Sachen, die man irgendwo hinstreuen kann und dann ist es entweder Gras oder es ist Asphalt oder weiß der Himmel was. Und sowas. Und das sieht auch toll aus. Also wie die Reflexionen da eingesetzt sind und so, wie sauber. Also die Texturen sind natürlich nicht hochdetailliert und so. Ne? Das ist die Switch, über die wir reden. Aber wie immer bei diesen Nintendo-Spielen ist es echt beeindruckend, wie sauber das alles ist, ne? Farblich abgetrennt, genau an der richtigen Stelle, die richtigen Effekte und so weiter und so fort. Wobei man sagen muss, das ist tatsächlich ja kein Nintendo-Nintendo-Spiel, sondern die beiden Yoshi-Spiele, genauso schon wie das Woolly World, ist auch das Crafted World, nämlich von einem anderen Entwicklungsstudio namens Goodfeel. Also das ist quasi eine Auftragsarbeit für Nintendo natürlich, benutzt natürlich auch diese ganzen Nintendo-Charaktere, ist aber nicht nominell ein Nintendo-Nintendo-Spiel.
Ach, guck mal, das war mir gar nicht klar. Ich habe wegen Yoshi sofort gedacht, First Party, logisch.
Ja, nee, das ist ja schon eine ganze Weile, dass sie Sachen rausgeben und so. Das letzte Star Fox und so war, glaube ich, auch schon nicht von denen und solche Geschichten. Bringst du es gar nicht zusammen. Ich könnte jetzt nicht aus dem FF sagen, ob die Nintendo gehören, aber ich meine nicht. Das heißt, es ist also quasi Second Party, ne? Also unabhängige Entwickler, der aber hier natürlich exklusiv entwickelt und die Marken der First Party benutzt.
Ja, alles klar. Sprich doch mal generell über das, was man da macht. Was ist denn deine Motivation? Die ist doch bestimmt unglaublich kitschig und doof.
Ja, natürlich. Ach Gott. Ja. Die Yoshis, da gibt es so eine, keine Ahnung, irgendeine Sonne, so eine komische Sonne, die von den Yoshis quasi gefühlt angebetet wird, und um die Sonne herum sind lauter Traumjuwelen, und dann ist da Baby Bowser, der mit, ich weiß nicht, wie der blöde Zauberer heißt, auf jeden Fall hat er, der Zauberer ist quasi sein Babysitter eigentlich, und die sind auch hinter diesen Traumjuwelen her. Es ist egal. Es ist jedes Mal eigentlich eine Belästigung, wenn das kommt. Das Ding ist, es gibt immer wieder so Zwischensequenzen, wo du dann auf Baby Bowser triffst, ja, und dieser Zauberer, der verwandelt dann auch irgendeines dieser Alltagsdinger in ein Monster. Das sind dann die Bossfights im Spiel. Ne? Und das ist auch wieder von der Art und Weise, wie das inszeniert ist, tatsächlich echt cool gemacht. Das wird dann nämlich inszeniert wie so eine Stop-Motion-Animation, so wie in frühen Puppentrick-Kinderfilmen. Ja.
Oder diese Monster in den Ray Harryhausen-Filmen?
Ja, aber es erinnert mich, ich habe es leider nicht gefunden, ich habe mal rumgegoogelt, aber ich bin mir sicher, es gab so Filme, so Kinderfilme, die waren halt auch also mit Puppen inszeniert und die dann auch mit so Stop-Motion-Tricks gearbeitet haben. Und ich hatte das Gefühl, das referenziert was, das ich kenne, das ich schon mal gesehen habe, die Sequenz, wenn diese Monster sich so zusammensetzen. Aber ich habe es nicht gefunden. Ist aber auf jeden Fall echt cool gemacht. Ne? Also das ist halt auch wieder sehr, sehr stilsicher, sehr, sehr gut. Aber das Spiel, man hat schon das Gefühl gehabt, oder ich hatte sehr häufig das Gefühl, verdammt, ich bin nicht die Zielgruppe.
Darauf will ich hinaus, ja.
Weil,
Ich habe mir bei der Wikipedia die Handlung allein, Gott sei Dank gibt es eine Handlungsbeschreibung bei Wikipedia, und da habe ich gedacht, großer Gott, André, ja, die Yoshis leben auf, ich lese nochmal vor, was du gerade umschrieben hast, es sind nur wenige Sätze, die Yoshis leben auf einer Insel, auf dessen Gipfel sich die Traumsonne befindet. Die Traumsonne kann mit Hilfe ihrer 5 Traumjuwelen Wünsche erfüllen. Eines Tages gelangen Kamek und Baby Bowser auf die Insel der Yoshis und wollen die Traumsonne stehlen. Dabei werden sie die Yoshis blablabla bla bla, von der Insel geschleudert, und die Traumsonne verliert ihre Juwelen. Jetzt suchen alle nach den Juwelen. Das ist wie, als würde man, weiß ich nicht, so ein Buch für Kleinkinder in der Hand halten. Ja, aber ja. Das würde man zum Beispiel nicht in der U-Bahn tun.
Ja, so ist so es halt.
Also so ein beißsicheres Gummibuch.
Das Ding ist natürlich, weißt du, wenn du so überlegst, frühere Marios, ja. Der böse Bowser hat Prinzessin Toadstool entführt und Mario, der heldenhafte Klempner, muss sie retten.
Klar.
Ne? Das ist nicht ungewöhnlich. Das Ganze ist tatsächlich sogar auch wieder so ein bisschen auch von der Aufmachung her, wenn du in eine neue Welt kommst. Das ist so ein bisschen wie, es gab ja schon im ersten Yoshis war es Yoshi's Island oder Yoshi's Story? Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, bei Yoshi's Story, das war so aufgemacht wie eines dieser Aufziehbücher. Ne? Diese Bücher, die man öffnet und dann falten sich dann auf einmal so kleine Pappkulissen auf. Und das ist so vom Effekt her so ähnlich. So jedes Mal, wenn du so eine neue kleine Welt betrittst, dann ist das ein lustiger Roboter und der dreht dann quasi an so einem Uhrwerk und dann ploppt halt diese Welt so auf. Ist nochmal ein bisschen so wie so auch wie so ein Jack in the Box, weißt du, wo sowas aufspringt und dann entfaltet sich dann auch so eine kleine Kulisse und so. Das erinnert halt auch an diese Kinderbücher. Das ist erkennbar auch was jetzt sich mittlerweile offensichtlich eher an Kinder richtet. Ja? Und André, der alte, ich habe aber jedes Mario und jedes Yoshi gespielt, das jemals erschienen ist und ich werde sicherlich nicht jetzt damit aufhören, ja? Der sitzt natürlich dann davor und ist an verschiedenen Stellen eher gelangweilt. Ja? Weil da werden dann halt Sachen erzählt, die sind halt bestenfalls amüsant und es ist halt alles dann schon auch, und das ist jetzt das Problem, was das Spiel hatte für mich, ist es dann halt auch alles über weite Strecken einfach viel zu einfach.
Das sind die Stützräder noch im Fahrrad.
Ja, wenn es denn nicht gleich ein Dreirad ist. Ne?
Was machst denn du überhaupt im Spiel? Also ist es jetzt praktisch das Klassische auf Gegner hüpfen, die Dinger auffressen, rumspucken? Münzen sammeln. Gibt es irgendwie einen Gameplay-Hook, einen Kniff?
Nö, es ist eigentlich super klassisch, insbesondere für diese Yoshi-Spiele. Ne? Mhm. Also das heißt, auf Gegner springen, check. Es ist ein Jump'n'Run, das heißt, es geht durch ein Level von A nach B, dann da ist am Schluss ein Endpunkt, das ist sehr schön, das ist wie der Zielanlauf, Einlauf bei so einem Marathon oder so, ne? Da ist so ein Band und so ein kleiner Papptorbogen und dann läufst du da durch und durchschneidest quasi das Band, ja? Und dann kommt da Konfetti von der Decke und Yoshi tanzt und lustige Musik ertönt und so, das ist super schön. Und das Problem ist halt, in Yoshi, dadurch, dass der diesen Strampelsprung hat, ist das eigentliche Jump-and-Run-Gameplay, also von einer Plattform zur anderen hüpfen, schon mal deutlich entschärft, ne? Weil du springst halt und oh, ich habe mich verschätzt und würde jetzt vielleicht in den Abgrund stürzen, aber ich kann mich da hochstrampeln. Ne? Du hast eigentlich immer diese zweite Chance. Man sieht später im Spiel, dass das durchaus auch so arrangierbar ist, dass es trotzdem schwer ist. Aber was in jedem Falle sehr stark zurückgenommen wird, ist Reaktionsgeschwindigkeit, weil Yoshi springt auch ein bisschen behäbiger als Mario und durch diesen Doppelsprung, du hast dann halt locker 1,5 Sekunden oder sowas, ja, wo es dann einfach nur weitergeht und du musst nicht irgendwie so in Sekundenbruchteilen zack, 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 irgendwelche Tasten drücken. Sondern aber was durchaus hinterher ins Spiel kommt, ist, dass dann sehr scharfe Timings von dir verlangt werden. Also du musst dann halt exakt am Scheitelpunkt, wenn Yoshi sich an die höchste Stelle gestrampelt hat sozusagen, dann musst du den zweiten Sprung auslösen oder sowas.
Das machen ja die Nintendo-Spiele eigentlich ganz gern, gerade die Marios, dass sie hinten raus und teilweise auch optional so richtig knifflige Levels anbieten. So richtig knackige Herausforderungen, die man dem Spiel gar nicht so ansieht, die man gar nicht erwartet. Steckt das da drin? Oder ist das wirklich einfach ein Spiel für Kinder? Für jeden?
Also die benutzen die gleiche Struktur, die mich ja jetzt in letzter Zeit, da hatte ich mich ja schon öfter drüber beklagt, die mich schon immer so ein bisschen gestört hat, weil das Durchqueren eines Levels, also das ist ja die Herausforderung des klassischen Marios, überhaupt nur von Punkt A nach Punkt B zu kommen, das ist größtenteils trivial und selbst in den schweren Levels nicht schwer, sondern, oh, hier brauche ich mal 3 Anläufe oder sowas. Ne? Und richtig schwer wird es dann nach hinten raus nur beim Erfüllen von Zusatzaufgaben. Es gibt in jedem Level gibt's 20 rote Münzen und es gibt x Grinsesonnen, sind so kleine Sonnen, die aussehen wie so Gänseblümchen. Und die gilt es zu finden. Und das, wenn du dann eben diese Zusatzaufgaben alle erfüllen willst, auch zum Beispiel eine Standardzusatzaufgabe, die gibt es auch in jedem Level, ist mit voller Energie das Ziel erreichen und das alles dann zu machen und vor allem, wenn du es dann versuchst, auch effizient zu machen, also möglichst viel in einem Rutsch zu erledigen, das kann dann schon echt knifflig werden und gerade in den späteren Levels ist es dann auch schwer. Ja? Also am Anfang war es wirklich so, da musste ich mir selber Aufgaben stellen, sowas wie eben, okay, du versuchst jetzt alles in einem ersten Anlauf sofort zu erledigen. Alle Sonnen finden, alle Münzen finden, volle Energie ins Ziel gebracht und so weiter. Es gibt auch noch als Zusatzaufgabe 100 Münzen zu sammeln, aber das ist in den allermeisten Fällen passiert es quasi automatisch, wenn du versuchst, diese anderen Aufgaben zu erfüllen. Und das war so das Ding, das habe ich mir immer so vorgenommen, damit es wenigstens irgendeine Art von Herausforderung gab. Und die ist dann aber auch eher, den Level besonders akribisch abzusuchen. Und die Erfüllung der Aufgabe erfordert aber kein großartiges Geschick. Nach hinten raus allerdings schon.
Okay, also eher Fleißarbeit als echte Herausforderung. Was kommt denn so im Spielverlauf vor? Ich meine, ist es abwechslungsreich genug von der Inszenierung und auch vom Gameplay, vom Gegnerdesign her, vom Leveldesign? Ich meine, es ist ein Nintendo-Spiel. Da erwarte ich jetzt eigentlich, dass sich das relativ abwechslungsreich und gut unterhält.
Also es ist von der ganzen visuellen Seite ist es sehr, sehr abwechslungsreich. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Welten in dem Spiel, jeweils mit nur 3-4 Levelchen und dafür aber sehr, sehr viele Welten, ne? Also so Weltraum-Levelchen und Geisterhäuser, Spukschlösser, tropische Inseln, Berggipfel, Karneval und so weiter und so fort.
Ist das ein großer Punkt, der dich durchs Spiel motiviert, das nächste sehen, die nächste Welt sehen, diese Abwechslung betrachten und sich davon überraschen lassen?
Also zu Anfang war das auf jeden Fall ziemlich stark, weil die Kreativität, wie diese Level dann realisiert werden in ihrer Anmutung, das hat mich schon am Anfang echt durch diese Täler getragen, wo ich das Gefühl habe, boah, das Spiel ist mir zu trivial. Das hat sich nach hinten raus dann auch ein bisschen abgenutzt, weil irgendwann hast du natürlich dann auch schon wirklich viel gesehen und dann beim 5. Mal, wenn so eine Plastikflasche als Glaskuppel oder so herhalten muss, dann denkst du nicht immer noch, wow, was für eine coole Idee oder ach, ist das technisch auch schön umgesetzt in seiner visuellen Anmutung oder so. Aber ansonsten, es bemüht sich echt abwechslungsreich zu sein, indem es halt immer mal sowas zwischendrin reinschmeißt, wie hier gibt es ein Flugzeuglevel. Ne? Da bist du auf so einem Flugzeug und wenn du läufst auf dem Flugzeug hin und her und wenn du nach hinten läufst, dann kippst du es nach hinten und dadurch fliegt es nach oben und wenn du nach vorne läufst, dann kippst du die Schnauze nach unten und es fliegt nach unten. Und indem du mit Yoshi auf diesem Flugzeug hin und her läufst, das kontinuierlich nach vorne fliegt, manövrierst du durch diesen Level. Und Ideen dieser Art, davon gibt es schon durchaus einige, so eine Handvoll, aber ich hätte mir fast gewünscht, es gäbe noch mehr, muss ich sagen, weil die Standard-Level, in denen du dann eben einfach mit Yoshi so durchhüpfst, ne, und dann schießt du hier ein Ei hin und springst da drüber und so, das hat halt echt lange gedauert, bis die angefangen haben, anspruchsvoll zu werden. Und umgekehrt, sie wurden zu einem Zeitpunkt anspruchsvoll, wo ich aber mechanisch eigentlich schon alles kannte, was das Spiel im Angebot hatte, vielleicht mit ganz wenigen Ausnahmen. Und das hat zu so einem sehr seltsamen Spielerlebnisgefühl, dass ich am Anfang da saß und dachte, ich bin ein bisschen gelangweilt, hoffentlich wird es jetzt anspruchsvoll. Und dann wurde es anspruchsvoll und ich gedacht habe, oh, das habe ich alles schon gemacht, jetzt ist es auch noch anspruchsvoll.
Schön. Wie lange ist es denn?
Das ist eine gute Frage. Ich würde, das ist ja auch die Frage, was will man da jetzt veranschlagen? Um das durchzuspielen, würde ich behaupten, habe ich nicht mal 10 Stunden gebraucht. Das war ziemlich schnell, weil ich bin, am Anfang habe ich ja dann einfach versucht, die Level völlig komplett abzugrasen, also alles an Sonnen einzusammeln, was man da einsammeln konnte. Das gibt auch so einen Gating-Mechanismus, für den Eintritt in so eine neue Spielwelt werden von dir Sonnen verlangt. Dadurch habe ich dann aber in diesen ersten Welten so unglaublich viele Sonnen gesammelt, dass ich dann sehr schnell gemerkt habe, das brauchst du nicht, du kannst die einfach durchmarschieren. Und dann, weil es auch mir noch zu leicht war, habe ich mir gedacht, okay, pass auf, du machst es jetzt einfach, du springst jetzt einfach nur durch diese Level durch, Hauptsache der ist abgeschlossen. Du hast eh genug Sonnen, um alle Welten freizuschalten und jetzt machst du das mal, bis wir irgendwo hinkommen, wo es ein bisschen anspruchsvoller wird. Ne? Und dann bin ich da so blopp, bis ich das Gefühl hatte, so, ah, okay, jetzt bin ich in dem Teil, wo das Spiel eben nicht mehr völlig trivial ist. Das Problem war, das war, glaube ich, die letzte offizielle Welt. Es gibt noch eine geheime, die man freischaltet, aber das war halt schon echt sehr weit hinten.
Oh Mann, ja, das klingt echt ein bisschen nach dass das Spiel sich schon sehr bewusst und vielleicht sogar aggressiv an eine andere Zielgruppe wendet, die eher so mein erstes oder mein zweites Jump'n'Run sucht.
Ja, oder halt zumindest vielleicht irgendwie nicht der, ich habe hier jedes Jump'n'Run gespielt, das Nintendo auch nur in die Nähe von Mario veröffentlicht hat und so. Also das ist wahrscheinlich wirklich ein Fall von, da bin ich nicht derjenige, den die Leute im Sinn hatten. Und das Problem hatte ich auch mit dem Woody World eigentlich auch schon. Das kann man ihnen jetzt auch nicht wirklich zum Vorwurf machen. Das hat halt nur jetzt mein Spielerleben tatsächlich natürlich jetzt nicht ich saß nicht da und habe gedacht, so, boah, ist das geil. Ne? So wie bei Mario Maker, witzigerweise. Wobei bei Mario Maker mit all diesen bockschweren Leveln, sowohl mitgeliefert als auch per Download und sowas, da hatte ich halt irre viel Spaß, weil es halt auch so clean war mit dieser Mechanik. Und bei Yoshi zum Beispiel, ich finde dieses Feature mit dem Strampelsprung nimmt sehr viel von dem typischen Jump'n'Run-Pacing raus. Und man merkt auch dem Spiel an, dass sie das wissen und deswegen so viel Explorationselemente eingebaut werden. Ne? Dann hast du halt auch im Hintergrund zum Beispiel jetzt ganz, ganz viele Elemente. Da sind so Pappküchen auf einer Wiese, Steine, irgendwo ein Krebs, der sich hinter einem Eimer versteckt und so. Und die kannst du alle mit diesen Eiern anvisieren und abschießen. Und dann sind da noch mal ein paar Münzen oder diese Pappkuh fällt um und dann ist dahinter eine von diesen Sonnen versteckt, die du suchst und so. Also ganz viel so Explorationszeug mit drin. Und du siehst auch zum Beispiel, dass in den Leveln, wo sie den Schwierigkeitsgrad hochdrehen wollen, da kommt dann sofort meistens irgendeine Form von Zeitdruck ins Spiel. Sei es ganz klassisch, ne, der Level scrollt von alleine. Das ist eine typische klassische Mario-Mechanik, nichts dagegen. Oder du bist auf einem Aufzug, der endlos nach oben fährt und solche Geschichten. Alles, was dazu führt, dass du viel schneller identifizieren musst, zum Beispiel, oh, da ist eine von den Sonnen, da komme ich nicht hin mit Springen, ich muss sie abschießen. Und jetzt schnell, wer das nicht kennt, man drückt dann eine Taste, dann erscheint so ein Fadenkreuz und das kannst du dann mit dem rechten Stick ausrichten und dann halt schnell anvisieren, so grob in die richtige Richtung das Ei schießen, weil wenn du die Sonne abschießt, dann kriegst du die. Und das ist halt normalerweise mega billig. Und der einzige Weg, sowas schwierig zu machen, ist halt eben zu sagen, Zeitdruck, du hast jetzt nur wenige Sekunden, in denen du das machen kannst. Oder du stehst auf einmal auf so einer Rolle, ja, also wie so ein Lockenwickler oder sowas, ja. Und die dreht sich halt immer. Also du kannst da nicht lange stehen, weil sonst dreht die sich und du fällst runter. Das heißt, du hast auch da wieder nur 2 Sekunden, in denen du mit Yoshi noch festen Boden unter den Füßen hast und in der Zeit musst du halt diese Aktion ausführen.
Es erscheint mir eben auch nicht gerade als ein Gameplay-Grundgerüst, was sich sonderlich gut eignet für Zeitdruck oder Geschwindigkeit, weil dieser Strampelsprung, der bremst sich ziemlich, nicht wahr?
Der ist halt verglichen mit einem normalen Mario oder sowas, wo du halt wirklich durch so ein Level durchgehen kannst, boing, 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 kannst du mit Yoshi zu einem gewissen Grad auch, aber sobald halt die Abstände zum Beispiel absichtlich so groß gemacht werden, dass du den brauchst, der ist halt einfach langsam. Der ist halt so hüpfen und dann nochmal so, ne? Er macht auch dieses geile Geräusch.
Er macht dieses furchtbare Geräusch, wirklich. Dieses bescheuerte Gebrabbel dieser Figur, wie soll ich den cool finden? Ich mochte den damals auch, ja, als zu Essenszeiten war ich großer Yoshi-Fan, aber ich bin's nicht mehr, weil er wie ein Trottel dargestellt wird, wie ein Welpe, also nicht mal Welpe. Hunde und Welpen sind cool, aber er macht das ist furchtbar. Das ist furchtbar.
Nee. Ich finde das super. Ich mag das. Er hat ja genau, wenn du bei dem Strampelsprung macht, halt immer dieses weißt du, weil er sich ja anstrengt. Ja? Muss sich total anstrengen, das arme Tier.
Richtig. Und dass das dann so auf diese verkitschte Art und Weise erniedrigt wird dabei. Und er seine bescheuerten roten Schuhe anhat. Das ist alles furchtbar. aber auch das Schießen ist ja auch ein Moment, wo, darauf wollte ich noch hin, dann stoppt ja auch das Gameplay und Yoshi behält seine Position bei. Das ist einfach, finde ich, vielleicht auch kein allzu flexibles Jump'n'Run-Grundgerüst, aus dem man allzu coole Herausforderungen bauen kann.
Ja, das mit dem Schießen ist halt so eine Sache. Nominell ist es schon richtig, weil das bremst dich häufig aus. Wenn du dann hinterher in den anspruchsvolleren Dingern bist, dann ist es wirklich so ein Fall von standardmäßig schießt du quasi in Blickrichtung und dann wirst du sehr häufig einfach nur eher springen so, dass du direkt feuern kannst im richtigen Moment und dann fängst du gar nicht mehr groß an, dieses Zielkreuz zu benutzen. Dafür hast du gar keine Zeit mehr.
Okay.
Also das Spiel, das hätte schon auch erheblich mehr Tempo haben können, das merkt man schon. Aber wie gesagt, es ist halt im Vergleich zu einem klassischen Mario, wird es halt immer einfach ein bisschen lahmer, ein bisschen träger sein und die benutzen halt dann eben andere Mechaniken, um es interessant zu machen. Und insgesamt, für mich persönlich, war es über weite Strecken einfach dann zu unausgewogen. Es war schon nett und es war wirklich super schön, einfach diese ganze Optik zu erleben und ich hatte Spaß und ich habe da selig gelächelt, weil das halt sozusagen das Knuddeltier meiner Kindheit ist, mit dem ich da durch die Gegend springe. Das kann eigentlich keine großen Fehler machen. Aber so unterm Strich muss ich ehrlich gesagt sagen, ich bin da rausgegangen und bin knapp oberhalb von Gelangweilt bin ich da durchgegangen. Ne? Hm. Und ganz am Schluss, wie gesagt, in dieser Zusatzwelt, die man freischaltet, da haben sie dann nochmal so 4 Level oder so, wo sie ein bisschen Gas geben und so. Und da habe ich gedacht so, boah, ey, so ein ganzes Spiel auf die Art, das hätte ich vielleicht lieber gewollt und gemocht. Aber irgendwie war ich da schon so lange durch den Morast gewartet, dass mich das auch nicht mehr richtig abgeholt hat. Also es ist echt sehr komisch. Also vielleicht ist es halt auch einfach insgesamt so mechanisch nicht das, was ich richtig geil finde.
Mhm. Ich glaube, das ist ein gutes Spiel, um so Eltern mit ihren Kindern gemeinsam was zocken zu lassen. Mhm. Also wirklich Nichten, Neffen, Enkel, Töchter, Söhne. Weil es gibt ja auch einen Koop-Modus. Und da genau. Kann dann vielleicht das Elternteil völlig unterfordert und gelangweilt oder eben auch ohne jegliche Videospielkenntnisse immer noch in der Lage, das zu machen, mit den Kids gemeinsam spielen. Ist doch auch cool.
Ja, das, also stelle ich mir sogar super vor, ehrlich gesagt. Also das ist so ein Ding, nicht ausprobiert, hatte ja niemanden sozusagen.
Hast du auch eine Freundin?
Ja, also die jetzt da zum Yoshi-Spielen zu rekrutieren oder sowas, ich weiß nicht, was die gesagt hätte. aber das ist
die so, hätte es vielleicht niedlich gefunden.
Das ist schon möglich, aber ich glaube, da wäre erstmal so die erstmal die Konsolenscheu, weißt du? Nur so, nee. Nee. Am Ende stelle ich mich blöd an und es ist mir peinlich. Von daher, nee, also das habe ich nicht getestet. Diese Koop-Modi kenne ich aus dem Super Mario Bros. U zum Beispiel und so. Ich halte sie in den allermeisten Fällen für scheiße, weil insbesondere mit diesen 4 Spielern und so, da ist es dann unübersichtlich und du sitzt dann da und denkst dir, fuck, bin ich das? Ist das meine Figur? Ah, tot. Ja? Also das macht die Spiele für mich eigentlich nur unbefriedigender und dann das macht sie zu so komischen Party-Games und gerade bei dem Mario Bros. U hatte ich auch das Gefühl, ah, die Level sind teilweise eben so, wie sie sind, wegen diesem Koop-Feature. und so weiter und so fort. Und das ist dann eher ärgerlich gewesen, aber genau für diese Konstellation, ne, mit Kindern zusammen spielen, glaube ich, ist es bestimmt super nett, da mit 2 Yoshis durch die Gegend zu eiern. Haha, ne, da kann man auch dann helfen, wo es vielleicht ein bisschen kniffliger ist. Insbesondere halt, du kannst ihm nicht abnehmen, von A nach B zu springen und so, aber bei diesen zeitkritischen Sachen, wenn was richtig schnell abgeschossen werden muss, dann kann dann halt der kompetentere Spieler das erledigen. Dafür ist es, glaube ich, echt gut geeignet. 2 Spieler ist auch, glaube ich, nicht so ein Chaos wie mit 4 Spielern. Und insgesamt auch, also die Eltern, die sich denken so, hey, so eine Art Spiel mag ich und irgendwas, das man dann auch mit einem Kind spielen kann, das vielleicht noch nicht seit Jahren zockt, dafür stelle ich mir vor, ist es wirklich toll geeignet.
Ne? Ich glaube, für den normalen Veteranen-Gamer, den Durchschnittshörer oder Hörerin hier bei uns, ist es vielleicht dann doch, als würde man zum Zeitschriftenregal gehen und sich eine Bummi raussuchen.
Ja, also.
Oder eine Wendy.
Um es zur Wertschätzung zu schaffen. Es geht ja darum, dass hier so persönliche Erfahrungen und Empfehlungen abgegeben werden. Und wie gesagt, Klar. Ich kann mir den hypothetischen Fall denken, dass das cool ist, das auch an Kinder zu verschenken oder mit Kindern zu spielen. Ich persönlich fand es zu seicht. Diese ganzen Zusatzaufgaben bringen durchaus Anspruch mit rein. Ich fand aber auch da ist es einfach kein geiles Jump'n'Run-Pacing für mich. Ich finde, es ist zu träge. Ich finde, es ist stockend, ja. Ich finde, da, wo es dann endlich mal richtig in die Gänge kommt, da wirkt es nicht richtig. Es hat zwischendrin echt coole Highlights, wo wirklich mal super nette Abschnitte sind und auch relativ clevere Designentscheidungen sind, wo du dann mal in so einem Spukhaus mit sich drehenden Wandelementen so ein bisschen auch rätseln musst und so. Das ist alles cool gemacht, aber es ist alles relativ gehobenes Mittelmaß bis Mittelmaß, jetzt einfach so von dem Spielspaß her. Und alleine nur wegen einer tollen Optik und einiger kreativen Ideen kam ich ein Spiel, das ich glaube 70 Euro gekostet hat oder 60. Auf jeden Fall schon wirklich in den höchsten Preisregionen unterwegs ist, kann ich das auf gar keinen Fall empfehlen. Wer so wie ich ein totaler Yoshi- und Mario-Fan ist, so um 20, sage ich mal. Und damit es nicht mehr wehtut. Und grundsätzlich, ja, also ne, das sind ja jetzt hier wieder diese Sonderempfehlung, aber der grundsätzlich steht unter dieser Wertschätzung keine Empfehlung.
Sehr gut, eine eindeutige Aussage. Schön auch mal einem Spiel eine Absage verteilt zu bekommen. Den Satz habe ich versaut, aber ganz interessant, wenn dir mal ein Spiel nicht gefällt. Obwohl ich es in dem Fall echt habe kommen sehen. Dass du es nicht hast kommen sehen, finde ich krass.
Ja, ich habe es ein bisschen natürlich kommen sehen, weil ja auch das Yoshi's Woolly World war auch schon so ein Kandidat. Aber da hatte ich halt hinterher dann auch so das Gefühl so, hier die ganzen Münzen einsammeln und so, ja, das war schon, vielleicht hast du es auch erstmal falsch gespielt, ne, und du musst gleich auf diese Zusatzaufgaben viel mehr Wert legen. Und gefühlt haben sie hier aber nochmal einen Schritt sogar zurückgemacht. Ich habe das Gefühl gehabt, es dauerte noch länger als bei dem Wii U-Spiel, bis es dann anspruchsvoller wurde. Und ja, das war so vielleicht auch nochmal nach einem Strohhalm gegriffen, weil ich liebe halt einfach Mario und Yoshi insbesondere und ich liebe auch diese Optik, ja, dieses kindlich verspielte und selbst das Babygebrabbel von den Yoshis, da schmilzt mein Herz. Aber es ist halt wahrscheinlich auch einfach kein Spiel mehr, das für mich gemacht wird.
Ja, keine weiteren Fragen oder Ehren.
Wunderbar. Dann soll es das gewesen sein, meine Damen und Herren, mit der Wertschätzung zu Yoshi's Crafted World. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr fandet das gewinnbringend. Und wie immer, vielen Dank, dass ihr Unterstützer dieses Podcasts seid. Und wir hören uns tatsächlich dann in naher Zukunft, vermutlich schon mit der nächsten Wertschätzung, wieder. Kleiner Spoiler, Katana Zero habe ich auch gespielt. Das kommt als nächstes. Bis dahin.